die Vielfalt wirklich leben wollen.
Für die, die zum Tanz auffordern, statt nur zur Party einzuladen.
Für die, die sich Zündstoff zum Andersdenken wünschen.
Für die, die sich fragen, wie New Work in der Radiologie funktionieren kann.
Für die, die miteinander statt gegeneinander arbeiten wollen.
Für die, die die Zukunft der Radiologie gestalten wollen.
Für das ganze Radiversum.
Für dich.
Herzlich willkommen im Radiversum, dem Diversity-Podcast der Deutschen Röntgengesellschaft. Heute unterhalten meine Kollegin Barbara Wichtmann und ich uns im dritten Teil unseres Gesprächs mit David Ruben-Thies, dem Geschäftsführer der Waldkliniken Eisenberg, weiter über sein großes New Work-Experiment. Heute erzählt er uns, wie er das Telefon losgeworden ist und damit mehr Fokus geschaffen hat und wie er die Zukunft des deutschen Gesundheitswesens sieht. Viel Spaß bei dieser Episode. Es gibt ja noch das Prinzip Sinn, Zurückbesinnung auf das Eigentliche. Mhm. Da können Sie wahrscheinlich auch viel zu sagen. Wie gelingt eine stärkere Fokussierung auf den Patienten? Und können da eben auch New Work-Konzepte helfen? Also erhöht sich vielleicht sogar der Wert, den wir für unsere PatientInnen, also für ihre GästInnen, schaffen, was ja eigentlich der Kerngedanke unseres Handelns sein sollte?
Also ich glaube unbedingt. Der Weg dahin ist schwierig, aber ja, erstmal fokussiertes Arbeiten ist, glaube ich, eines der Top-Themen in deutschen Krankenhäusern.
Ja.
Ich will ein, zwei Beispiele nennen. Also es gibt ja wunderbare Studien, ich weiß jetzt nicht von wem, sorry, aber in unserem Büchlein kann man das irgendwo nachlesen. Ich glaube, da kommt unter dem Kapitel fokussiertes Arbeiten der Patient an achter oder neunter Stelle. Was die Störungen angeht, ne? So, an erster Stelle ist die Kollegin.
Ja, können wir auch ein Lied von singen, ja.
Die Tür geht auf, hast du mal, kannst du mal, das Telefon klingelt, so und so weiter. Und ich komme verdammt nochmal nicht dazu, meinen Arztbrief, ne? Vernünftig jetzt mal runter zu diktieren oder zu schreiben oder however, ne? Also halt dauernd irgendwie wieder was geht. Und die Frage ist ja, und auch das kann nur das jedes Team wieder für sich selber beantworten, wie können wir welche Regeln wie auch immer treffen, ne? Dass genau diese Störungen, die krank machen und so weiter, wir wissen alle, wie ungesund das alles ist, wie sie es ändern. So. Und aber auch dieser Impuls kann man, glaube ich, wir versuchen da nur Hilfestellung zu geben, eine Bewusstheit dafür zu schaffen und eben aufmerksam von Team zu Team anhand des üblichen Patientenprozesses zu gucken, was könnte denn das für euer Team heißen und für eures und für eures und für eures und so weiter. Und die Antworten werden immer höchst unterschiedlich sein. Ein Kernthema haben wir auf jeden Fall identifiziert und das heißt Telefon. Ewig bimmelnde, viel zu laut grillende Telefon. Das scheint irgendwie auf jeden Fall eines der Top-Themen dabei zu sein.
Was haben Sie denn gegen das Telefon übernommen? Das wird uns jetzt brennend interessieren.
Also meine Antwort ist relativ einfach. Entscheide es einfach gleich selber.
Wobei das mit der interdisziplinären und interprofessionellen Zusammenarbeit dann schon wieder schwierig wird.
Ja, aber ich glaube, auch da kriegt man es relativ gut hin. Ne? Also wenn klar definiert ist, muss denn die Pflegefachkraft bei jeder Schmerzindikation nachts den armen, diensthabenden Arzt wecken? Oder kriegen wir das nicht über andere Modelle wie Delegation, Substitution noch viel cooler gelöst? Weil was zu machen ist, weiß sie doch eh.
Ja, das finde ich total interessant, weil die meisten antworten auf diese Frage, ja, wir haben das auf Slack umgestellt oder auf irgendeine Art von digitalen Kommunikationsweg, was aber am Ende genauso schlimm ist wie das Telefon.
Ja, ich sag dann immer, es ist der nächste Bimmel.
Ja, eben.
Das ist so, es ist völlig egal, wo es bimmelt, jedes Gebimmel nervt. Ob es am Telefon, per WhatsApp, per Slack, was der Geier will, es nervt. So, das Einzige, was mich hält, ich lasse den Menschen dort Profi sein, wo er Profi ist. Und dort trifft er seine eigene Entscheidung.
Ja.
Monitoren Sie das über die Zeit? Also haben Sie da quasi longitudinale Daten erhoben, wie sich die Arbeitszufriedenheit?
Leider nein. Also wir beginnen jetzt gerade mit sehr groß angelegten Studien, gemeinsam mit der Hans-Böckler-Stiftung und vielen anderen Sozialpartnern. Wir fangen jetzt erst mit der Erfassung dazu an. Ehrlich gesagt haben wir vor lauter Machen nie daran gedacht, dass man das ja irgendwie auch noch messen könnte, so vorher, nachher oder vielleicht noch eine gute Studie dazu macht. Das kam dann erst durch viele Nachfragen, so wie jetzt von Ihnen beiden. Erst im Nachgang, ja klar, logisch, das müssen wir ja irgendwann auch mal alles, ne, dokumentieren und messen und alles andere macht ja wenig Sinn. Ne? So. Also wir fangen jetzt sehr groß angelegt damit an, ja. Aber ne, leider diese Szenerie, wie war es denn vor dem Umzug und dann nach dem Umzug in das neue Haus und die neuen Arbeitsbedingungen und die neuen Arbeitszeitmodelle, das haben wir vor lauter Machen einfach komplett vergessen.
Ist mir
Die
eigentlich sympathisch, ne?
Studienergebnisse,
Wir kommen ja aus der Wissenschaft und da wird immer erst geforscht und dann gemacht, wenn überhaupt. Sie haben es einfach andersrum gemacht, das finde ich gut.
ja.
Aber mich würde trotzdem auch interessieren, also auch subjektiv für Sie, würden Sie sagen, dass die Dinge, die Sie jetzt implementiert haben, dass die erfolgreich umgesetzt wurden? Oder wie definieren Sie da Erfolg? Also wird subjektiv Ihnen gespiegelt, dass das Telefon seltener klingelt zum Beispiel?
Also beim Telefon, glaube ich, sind wir auch immer noch at the very beginning, weil es einfach auch eine Bequemlichkeit des abgebenden Telefonisten, ne, so, oder des türaufreißenden Kollegen, ich glaube, das ist ungefähr dieselbe böse Intervention. Diese Bequemlichkeit ist relativ verhaftet bei uns im deutschen Gesundheitswesen. Und ich glaube, diese Kultur zu sagen, hey, lieber Kollege, wir haben doch hier eine andere Verabredung und da in eine gute, positive Auseinandersetzung zu gehen, also zu sagen auch, hey, stopp, ne? So mal bitte jetzt nicht, sondern wir haben doch was anderes. Ich glaube, das ist schon nochmal ein etwas längerfristiger Prozess. Bis hin zu rein formalen technischen Umstellungen und. Aber ich glaube, dahinter bei aller Technik und was man da auch alles programmieren kann auf dieser Welt, es ist die Haltung, die dahinter steht. Und
Absolut,
Haltung
ja.
geht nicht von
Ja.
einem Tag auf den anderen. Und ich glaube, dazu gehört auch echt viel Geduld, langer Atem. Und
Ja.
der erste Teil der Frage war ja so, ne, was von Zufriedenheit. Also ich beantworte es mal privat als David Thies. Also aus meiner Sicht haben wir mal gerade 5% der Wegstrecke geschafft. Ne? Andere von draußen sehen das anders. Die darunter
Ja.
leiden, im positiven Sinne leiden, so mit Tüdelchen. Ne? Ich glaube, die sehen es auch anders. Ansonsten glaube ich, hätten wir nicht diesen Zuspruch von so vielen Fachkräften bei uns im Haus, hätten nicht so super viele tolle Bewerbungen von tollen, tollen Menschen. Also irgendwas muss da passiert sein. Aber
Ja.
für mich privat, ja, ich sage es bewusst mal privat, oh ja, haben wir noch ganz schön viel vor uns.
Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, was Sie dann noch berichten und werde es gespannt weiterverfolgen.
Unbedingt,
Ich
ja.
glaub, es ist eher der stillere Teil, also der Teil, der dann wirklich zwischen den Menschen passiert. Und
Ja.
genau da, ne, also allgemein als unternehmenskulturell, ne, Unternehmenskultur beschrieben, am Ende liegt da drin eine ganz, ganz große Wurzel. Und die können tatsächlich die Menschen in dem Unternehmen nur selber heben. Und die, ne?
Aber das wird die Wurzel der Zukunft sein, ne? Also alle reden von Fachkräftemangel und so und
Ja,
diesen Dingen.
und anders wird es nicht gehen. Also davon bin ich
Ja.
zutiefst überzeugt. Also, ne,
Ja.
allein dieses Beispiel, wie wir Dienstplanung machen. Ne? Wir nennen das, arbeite dort, wann du willst. Es gibt einen Jahresdienstplan, es gibt so ein paar Regeln. Ne? Im Grunde das, was in den Gesetzen und in allgemein verbindlichen Tarifverträgen so drin steht, nicht mehr als dies und nicht länger als das und Füllefanz und Tralala. So. Und ab dann beginnen aber die Menschen, sich selber ihre Urlaube, ihre Weiterbildungen, ihren Jahresdienstplan selbst erstmal nach ihrem eigenen höchst individuellen Wunsch zu entwickeln. Ne? Ohne mit einem Kollegen, ohne mit einem Chef, wem auch immer zu reden. So. Und dann kommt die zweite Runde. Ja, okay, alle wollen montags arbeiten, funktioniert nicht. Ne? Dienstag wäre auch toll, wenn da irgendwie ein Kollege wäre und jeder, der sich freiwillig bewegt, kriegt ein Bienchen. So, ne? Und In der ersten, in der dritten Runde entscheidet dann ein Mensch. Und was sind die Bienchen? Die entmystifiziere ich gar nicht gleich. Das ist so, umso mehr Bienchen du hast, umso weniger darf irgendein Chef über deinen gewählten Dienstplan intervenieren.
Oh ja, interessant.
Das heißt, wen erwischt, wenn ein Chef mal sagen muss, nee, sorry, so geht das nicht, da muss jetzt ne, irgendwie umdisponiert werden im Dienstplan, dann erwischt es immer denjenigen, der die wenigsten Bienchen hat. Nachdem das alle wissen, gibt es natürlich immer den großen Run auf Bienchen und somit eliminiert sich das System aus sich selbst heraus wunderbar. Beispiel
das ist
Pflege,
sehr, sehr gut.
Da hatten wir irgendwie weit über 300 Pflegefachkräfte, die ihren Jahresdienstplan testweise ein Jahr lang selber machen sollten, genau nach diesem Prinzip. Und eine einzige zentrale Dienstplanerin musste am Ende dieses Dienstplanungsprozesses für ein komplettes Jahr mit Urlaub, mit Feiertagen, mit All-In, mit Weiterbildung, ne, All-In, 4 Schichten anfassen. Nicht mehr und nicht
Wahnsinn.
Weniger. Und das ist irre so. Und ich glaube, ne, wir sind bei diesem Ursprungsthema Vertrauen, ne? Glaub an die Menschen, die da drin sind. Sie können das.
Ja, sind ja auch alles hervorragend ausgebildete Menschen in der Regel, ja. Die ein total intrinsisches Interesse daran haben, dass das nach ihrem, ja, ihrem Wohlbefinden auch läuft alles. Ne? Also ich frage mich, woher kommt dieses, dass man immer alles meint, kontrollieren zu müssen und jeden Satz, der da gesagt werden darf, vorschreiben zu müssen. Das hat auch viel mit so Macht und so zu tun. Also ich glaube, da spielen ja ganz viele Dinge eine Rolle, aber ich finde es sehr ermutigend, dass so zu hören, ne? Das ist jetzt keine Rocket Science, was sie da machen. Also zumindest jetzt, was diese Dienstplanung zum Beispiel angeht. Das ist eigentlich einfach. Da fragt man sich dann immer, warum macht man sich selber so schwer?
Ja, und ich finde, die schönsten Ideen, also zumindest für uns war es ja so im Haus, wir haben sie immer wieder im Ausland entdeckt. Also das mit dieser Dienstplanung, das haben wir tatsächlich in den Niederlanden zum ersten Mal gesehen. Und natürlich, wenn man es dann einmal gesehen hat und verstanden hat, dann ne, fasst man sich selber an die Stirn, warum bin ich nicht selber darauf gekommen? Ne? Ist das so einfach?
Aber ja, manchmal aber das muss man ist ja auch Diversität. Über den Tellerrand schauen, andere Modelle sich anschauen und nicht
ja, sich inspirieren
sein.
Lassen.
Sein,
ne?
Genau,
ja.
Offen sein für neue Modelle.
Ja. Ja, weil das, was Sie eben auch ja schon mal zitiert haben, das machen wir schon immer so. Das ist ja das Totschlagargument schlechthin und das hört man ungefähr in jedem dritten Satz im Gesundheitswesen. Ne? Also genau das wollen wir ja nun nicht mehr, sondern wir wollen diese Offenheit schaffen für neue Ideen. Mhm. Und das ist, ja, finde ich sehr, sehr inspirierend. Sie haben ja auch, wo wir gerade schon bei der Systemkritik so ein bisschen sind, auf der Webseite der Waldkliniken Eisenberg, auch für alle, die das mal nachlesen wollen, ich verlinke das in den Shownotes auch nochmal, haben Sie ja 5 Thesen für ein besseres Gesundheitssystem in Deutschland aufgestellt, die ziemlich radikal, aber für mich sehr plausibel sind. Ich zitiere sie mal ganz grob. These 1, wir brauchen den vollständigen Systemwechsel. These 2, unser Gesundheitspersonal ist wertvoll, haben wir auch schon drüber gesprochen. These 3, die Kraft der Pflege liegt in ihrer Bündelung. These 4, Lebensqualität anstelle von Gewinnorientierung, ganz wichtige These meiner Meinung nach. Und These 5, doppelt so gute Gesundheitsergebnisse bei 50% der Kosten. Und sie begründen auch diese Thesen auf der Webseite ein bisschen. Wie können wir denn Ihrer Meinung nach das Gesundheitssystem in Deutschland wieder zukunftsfähig machen?
Also im Moment und so wie wir in Deutschland diskutieren, ist mein Vorschlag, lasst uns wählen, ob wir Dänemark kopieren oder Niederlande kopieren und wir haben ein halb so teures Gesundheitswesen, was doppelt so gut ist. Punkt.
Ja.
So, ganz einfach. So, einfach so, weil offensichtlich kriegen wir es ja, wie auch immer wir alle heißen, ne? Also von Verbänden und Interessensvertretungen und Parteien und MinisterInnen und Ministern. Ne, wir kriegen sie offensichtlich selber nicht hin. Und wirklich eine Grenze, egal welche, die nach Norden oder die nach Nordwesten rüber, schwupps, und wir haben eigentlich eine fertige Lösung. Wenn man will, kann man ja dann noch überlegen, okay, was läuft bei denen vielleicht nicht so gut und was könnte man dabei noch optimieren. Aber ganz ehrlich, 1:1 übernehmen heißt, im Sinne der WHO, Volksgesundheit, ne, werden wir im weltweiten Ranking nicht mehr auf Platz 23, sondern irgendwie würden uns bei Platz 2, 3, 4 oben rumtummeln und bei der Hälfte der Kosten, die wir pro Kopf für dieses Gesundheitswesen ausgeben.
Das heißt also, man müsste es eigentlich neu machen, ja. Also neu machen im Sinne von einen wirklichen Systemwechsel initiieren.
Richtig. Und zwar komplett.
Ja.
So. Und das heißt auch adieu Selbstverwaltung, das heißt auch adieu Föderalismus und so weiter. Aber all das kann man dort lernen. Und ja, auch beide Gesundheitswesensysteme, sowohl in den Niederlanden wie in Dänemark, waren ja sehr ähnlich zu unserem Deutschen. Und eigentlich muss man sich ja nur mit den dortigen PolitikerInnen unterhalten und fragen, hey, wie habt ihr das auf die Reihe gekriegt? Und, ne? Und einfach nachmachen. Und von mir aus, ich finde ja eine Kombination aus beiden am besten, aber das ist wahrscheinlich schon wieder viel zu wissenschaftlich und viel zu kompliziert. Also lieber eins von beiden und das eins zu eins übernehmen. Punkt.
Das war Teil 3 unseres Gesprächs und in 2 Wochen geht es auch schon wieder weiter, denn wir haben immer noch viel zu besprechen. Nächstes Mal erzählt Herr Thies uns unter anderem, wie er es geschafft hat, viele, viele MitarbeiterInnen in das große Projekt mit einzubeziehen und es damit zu einem echten partizipativen Prozess zu machen. Bis dahin also und wenn dir der Podcast gefällt, freuen wir uns über eine positive Bewertung und oder auch deine Kommentare an diversity@drg.de. Tschüss!